im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Zurück bei From Coach to Coach, zurück bei Teil 2 mit Jonas Scheuermann, dem Co-Trainer von Brighton & Hove Albion. In der ersten Episode haben wir ja schon viel über seine Tätigkeit beim Premier League Club gesprochen, was sich verändert hat seit seinem Wechsel im Sommer vom FC Augsburg auf die Insel an die Südküste Englands und vor allem viel darüber, wie man diese Co-Trainerrolle ausführen kann, welche Rollen Jonas einnimmt, was für ein Typ er ist, wie man am Ende auch dem Cheftrainer vielleicht gegenüber stehen kann. Da machen wir weiter. Gehen aber noch mehr in die Historie ein und gehen mal, wenn wir über Karrierewege reden, und das habe ich ja schon am Anfang der ersten Folge angeteasert, gehen wir auf Jonas Weg ein vom Sportstudent hin zum Co-Trainer bei einem Premier League Club. Und es gibt ja die verschiedensten Karrierewege. Der eine ist der Ex-Profi und wird dann vielleicht direkt irgendwie Trainer bei einem Profi-Club. Der andere Ex-Profi geht irgendwie ins NLZ und wird dann irgendwann Cheftrainer, Co-Trainer im Leistungsbereich oben. Dann gibt es viele ja mittlerweile, die den Weg machen über NLZ-Trainer, die nie aber selbst Profi waren und es darüber schaffen, hochzukommen eben in diesem Profibereich. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es auch Jonas, der quasi, wenn man mal deine 3 Monate, in denen du quasi ja mehr oder weniger ausgeholfen hast als U19 Co-Trainer beim FC Augsburg ausklammert, warst du so viele Jahre bei deinem Amateurclub, wo du deine Traineranfänge gemacht hast, nie verändert hast und bist dann schon direkt von dort und natürlich nicht von heute auf morgen zum FC Augsburg in das Bundesliga-Business. Ist ja jetzt kein gewöhnlicher Weg.
Nee, das stimmt. Das ist wirklich kein gewöhnlicher Weg. Und um das am Anfang zu sagen, als ich angefangen habe mit Trainer, ich war im Studium und habe da Schwerpunkt Fach Fußball gehabt und habe da meine C-Lizenz, war das, glaube ich, also die unterste Lizenz, die mussten wir damals machen. Und muss ich ganz ehrlich sagen, mein Traum war nie, in die Bundesliga zu kommen oder in die Premier League zu kommen, oder sondern damals hat dann der Ausbilder gesagt, du bist kein schlechter Trainer, hast du Lust, kleines Geld während dem Studium zu verdienen und machst Trainer für eine Fußballschule. Die Fußballschule wurde angestellt bei dem Verein SV Waldegrabenzing. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, ein bisschen Geld während dem Studentenleben ist nicht schlecht, alles klar, mache ich, und wurde eigentlich ins kalte Wasser reingeworfen. Klar, ich habe Fußball gespielt, ich kann ganz gut mit Menschen umgehen und habe dann angefangen, die U13 zu machen. Und so bin ich zum Fußball gekommen, aber es war nie ein Karriereplan oder ein Traum, da hochzukommen. Es hat sich im Endeffekt alles gefügt und ich hatte immer Freude daran. Und ich glaube, dass das auch das A und O ist, Freude bei der Arbeit zu haben, dann geht es auch voran. Ja.
Vieles kommt dann, Step by Step. Du warst dann über 10 Jahre, hast ja gesagt, in der Fußballschule angefangen, dann Jugendtrainer gewesen, dann Nachwuchskoordinator und das Ganze dann auch irgendwann hauptberuflich auch erste Mannschaftstrainer und bis heute auch noch Vorstandsmitglied.
Ja, genau, tatsächlich, ja. Um das kurz auszuführen, bei mir war es dann so, also ich habe für die Fußballschule gearbeitet, die war angestellt von Waldegrabenzing, das waren 6 Jahre und in der Zeit habe ich auch Camps gemacht, ich habe für Integration durch Sport gearbeitet, da sind wir mit dem Sportmobil zu Flüchtlingsheim gefahren und haben ehrenamtliche Arbeit gemacht und haben Hüpfburg aufgebaut und dann einfach ja, ein Spielfest veranstaltet, habe auch für den Bayerischen Landessportverband eben Camps gemacht und dann wurde ich das war 2013, nach 6 Jahren bei Obermenzing, hat mich damals Manuel Baum gefragt und Manni Schwabel, ob ich Lust habe. Die haben es halt schon gesehen, die Arbeit dort, und wollten mich dann zu Unterhaching holen als Jugendtrainer. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, okay, dann muss ich das machen. Bin zu Obermenzing hin, habe gesagt, ich möchte es machen. Und dann hat aber Obermenzing gesagt, okay, wir wollen dich hier hauptberuflich binden. Wir werden den Vertrag mit der Jugendsportschule sozusagen nicht weiterführen. Und du kannst hier dich frei ausleben. Du bist hier Koordinator, der Verein in Anführungsstrichen gehört dir. Du kannst die Jugend machen, du kannst Trainer holen, Trainer, mit denen du nicht zufrieden bist, auch raushauen sozusagen. Du bist ja der Verantwortliche. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich Unterhaching angerufen, habe abgesagt, habe gesagt, das Projekt hier ist noch nicht zu Ende. Hier kann ich mich krass weiterentwickeln, hier kann ich meine Vorstellungen durchbringen. Und dann stand ich aber da und hatte erstmal keinen Trainer mehr, weil die Jugendsportschule ja raus war. Und dann haben wir angefangen, eigene Spieler, der U15-Spieler, der vielleicht nicht mehr gut genug ist, um in der C1 zu spielen, der hat halt dann eine F-Jugend trainiert und so weiter. Und so haben wir den Verein, haben wir praktisch nicht nur Spieler entwickelt, sondern auch Jugendtrainer entwickelt und haben dann den Verein zu einer, ja, Step-by-Step weiterentwickelt, Trainer und auch Spieler, und sind weiterhin aufgestiegen und haben Step-by-Step die Jugendligen verbessert. Und so kam dann eins zum anderen und so war ich dann knappe 10 Jahre bei dem Verein, bis dann Manu Baum dann irgendwann bei Augsburg war, er dann Profitrainer geworden ist und mich dann gefragt hat, und dann musste ich schweren Herzens sagen, okay, Bundesliga möchte ich dann doch machen.
Ist ja schon interessant, denn das Ideal kennt man ja, jeder strebt gefühlt in ein NLZ, egal ob das die Spieler sind oder die Trainer. Du hast der Versuchung in dem Moment widerstanden, weil du für dich die besseren Entwicklungsmöglichkeiten in dem Moment in Waldeck gesehen hast, weil du gesagt hast, das Projekt ist noch nicht am Ende. Du hast noch mehr Gestaltungsspielraum, weil du nicht einfach nur Jugendtrainer bist, sondern quasi ja wie der Manager für die ganze Jugend neue Strukturen aufbaust. Inwiefern hat dich das geprägt, die Zeit, auch noch bis heute?
Total. Und ich muss sagen, dass auch dann, wo Manu Baum NLZ-Chef war bei Augsburg, hat er mich gefragt, ob ich kommen kann für eine U16. Und ich habe jedes Jahr abgesagt. Und was das Besondere für mich war bei Obermenzing war, erstens klar, dass ich ein Trainerteam weiterentwickeln wollte, denen helfen wollte, aber ich habe 3 Mannschaften gleichzeitig trainiert. Also manchmal hatte ich eine U13, eine U15, eine U16. Gleich, weil die ja nur 2 oder 3 Mal die Woche Training haben, kann man das machen, hintereinander weg dann. Und hatte dann natürlich 3 Spiele am Wochenende zu betreuen. Und dann irgendwann später war es halt eine erste Mannschaft, eine U19 und eine U17. Aber was das Interessante war, ist, in der Zeit, wo vielleicht Trainer beim NLZ eine Mannschaft hat und ein Spiel betreut und dann aber halt das Wappen vom NLZ auf der Brust trägt und das ist natürlich toll, weiß ich. Ich hatte aber 3 Spiele pro Wochenende. Also im Endeffekt, wenn ein Trainer 30 Spiele im Jahr macht, habe ich 90 oder 100 gemacht. Und 3 Spiele mehr am Wochenende heißt 3-mal mehr führen, mehr hinten liegen, mehr in der letzten Sekunde einen Ausgleich kassieren, in Unterzahl spielen, bei 5-0 eine Ansprache halten, bei 0-5 eine Ansprache halten und auch am Vormittag ein Spiel haben, danach direkt in die Kabine reinzugehen, das Spiel zu vergessen und das neue Spiel vorzubereiten, egal was passiert ist. Und das hat mich krass weiterentwickelt, weil ich im Endeffekt dreifach gelernt habe, während vielleicht andere Trainer in der Zeit nur einfach lernen. Und das war das Tolle. Und dann noch verschiedene Altersklassen. Und gleichzeitig durfte ich da auch Fehler machen, die ich natürlich auch gemacht habe. Aber aus denen dann lernen, ist ja dann nochmal eine große Kraft.
Du musstest dadurch ja auch lernen, schneller Spiele, egal ob du sie gewinnst, Remis spielst oder verlierst, abzuhaken. Klar, deine Schlüsse draus zu ziehen, aber emotional schneller abzuhaken, oder?
Total, das ist es. Es war, manchmal war, sag ich mal, um 11 Uhr war Anstoß mit der U15 und dann 2x35 Minuten. Dann geht es bis 12.30 Uhr und das nächste Spiel hat dann praktisch schon um 13 Uhr angefangen. Das heißt, die Co-Trainer haben das Spiel am anderen Platz vorbereitet, das Warm-up, ja. Und ich bin dann nur noch in die Kabine, habe die letzten Worte an die Mannschaft gerichtet und bin ins nächste Spiel rein. Aber wie das Spiel davor ausgeht, weiß ich ja nicht. Also das heißt, es kann sein, du kommst mit einem furiosen Sieg in die Kabine, musst aber dann deine Emotionen runterdrosseln, weil das nächste Spiel beginnt und die Spieler sind ja in einer ganz anderen emotionalen Verfassung wie ich gerade, weil ich habe gerade ein Spiel hoch gewonnen, oder ich komme und habe das Spiel gerade in der letzten Minute verloren und dann muss ich meine negativen Emotionen wieder auf ein neutrales Niveau bringen. Und das war eine krasse Aufgabe, aber das hat mich total weitergebracht, ja.
Total geprägt. Aber wie lange hast du das gemacht? Weil das hält ja gefühlt keiner irgendwie länger als 3 Jahre durch, den Load, oder?
Ja, ich habe es tatsächlich 9,5 Jahre gemacht, ja. 9,5 Jahre und es war schon viel. Ich war viel mehr auf dem Fußballplatz. Also man muss ja auch sagen, jetzt im Profibereich oder wenn du eine Mannschaft beim NLZ machst, hast, sag ich mal, einfach fünfmal die Woche Training und ein Spiel oder viermal die Woche Training, ein Spiel. So, dann bist du viermal die Woche 90 Minuten auf dem Platz und den Rest bist du im Büro und beschäftigst dich mit Taktik, beschäftigst dich mit allem Möglichen da. Bei mir war es anders. Ich war 9,5 Jahre, hatte ich 3 Mannschaften. Alle Mannschaften haben 3-mal trainiert. Das sind 9 Trainingseinheiten. Dann haben wir noch immer ein Techniktraining für Spieler angeboten von D- und C-Jugend, so das Golden- und E-Jugend, goldene Lernalter. Da hatten wir manchmal 60 Kinder, dann Stationstraining und so haben wir organisiert. Ich habe oft noch die Bambinis gemacht in dem Verein, die ganz, ganz kleinen, weil das mir total wichtig war. Weil natürlich, um einen Verein weiterzubringen, musst du immer schauen, dass du einen guten Unterbau hast und dass wieder neue gute Jahrgänge kommen, dass die gut aufgenommen werden. Und das heißt, ich hatte manchmal 12, 13, 14 Trainingseinheiten in der Woche, weil ich gleichzeitig auch noch die Elite-Schulen des Fußballs gemacht habe, vormittags. Das heißt, ich war eigentlich nur auf dem Platz. Also ich habe kurz geplant, manchmal kurz in der S-Bahn sogar nur geplant. Aber mein Hauptding war, auf dem Platz zu stehen, auf dem Platz zu reagieren. Und da ist nicht so, dass wenn es heißt, ja, ein Spieler fehlt, lass noch einen Spieler von der U21 holen, dann muss ich halt mit einem Spieler weniger oder zwei weniger oder kurz davor sagt noch einer ab. Also dieses spontane Handeln auf dem Platz, ja, das lernt man dort. Also ich hatte das 3- oder 4-fache an Trainingseinheiten, was andere Trainer haben. Und am Ende ist die Arbeit auf dem Platz und die Arbeit mit Menschen, die dich weiterbringt. Nicht im Büro zu sitzen und so lang 5 Stunden vorbereiten und dann nur 1 Stunde auf dem Platz zu stehen. Daran glaube ich nicht.
Dann dürftest du ja gefühlt unterfordert gewesen sein, als du dann 2017 den Sprung in die Bundesliga gewagt hast und nur eine Mannschaft hattest, eine Aufgabe, ein Team, oder?
Ja, unterfordert würde ich nicht sagen, weil natürlich ganz andere Dinge dann auf einen zukommen, weil dann geht's mal los, so das erste Mal, das war noch so die Generation mit Bobadilla, Altin Top, Daniel Bayer, Paul Verhaag, Marvin Hitz, ja, um nur ein paar zu nennen, Stefan Reuter als Sportdirektor oder als Geschäftsführer, als Manager, da geht's dann natürlich drum, sich irgendwie durchzusetzen in dem Business, also das hat auch Kraft gekostet, natürlich, und Anstrengung, aber klar, ich hatte ein bisschen mehr Rückenschmerzen da manchmal, weil ich so viel im Büro gesessen bin.
Du bist kein Bürohocker. Aber du hast in deinen gut 7 Jahren in Augsburg ja einige Trainer kommen sehen, gehen sehen. Du warst dann in diesem Trainerstaff die Konstante, hast das ja auch schon angesprochen in Folge 1, dass das jetzt quasi im Sommer komplett anders war, der andere Blickwinkel. Jetzt kamst du mal neu in den Verein und der andere Co-Trainer war jetzt schon da. Ist das schwer, immer wieder sich neuen Trainertypen anzupassen? Wie war das für dich? Oder musstest du dich immer wieder auch gewisserweise anpassen, weil ja jeder Trainertyp jetzt irgendwie auch anders war und du dann irgendwas ausgleichen musstest in diesem, sagen wir mal, Gesamtbündel Trainerstaff gegenüber der Mannschaft, was die Mannschaft braucht?
Ja, also schwer würde ich jetzt nicht sagen, aber es war manchmal vielleicht mühsam, vielleicht ist das Wort, so immer wieder aufs Neue die ersten Schritte mit einem neuen Cheftrainer oder mit einem neuen Cheftrainer, einem neuen Co-Trainer, der mit ihm gekommen ist, oder einem Analysten oder und so weiter dann zu gehen, ist nicht einfach, weil es geht auch krass schnell. Also klar hast du mal mehr Erfolg, mal weniger Erfolg und meine Meinung ist, mit dem Trainer hätten wir es auf jeden Fall noch weiter geschafft, wir hätten den Turnaround geschafft, aber darum geht es ja gar nicht, weil das habe ich nicht zu entscheiden und da bin ich einfach eine handelnde, keine handelnde Person, sondern ich habe so zu machen, wie es dann entschieden wird. Und es geht dann auch krass schnell. Und beim ersten Mal habe ich mir schon gedacht, wow, ey, ist das jetzt Profi-Business? Weil du kriegst einen Anruf, wir trennen uns, da geht jetzt die Pressemitteilung raus, wir trennen uns von dem Trainer und dann vielleicht morgen wird der neue Trainer vorgestellt und Training ist in 2 Tagen und dann kommst du an 2 Tagen zum Training und dann ist halt der gleiche Spind, alles ist gleich, nur das Namensschild ist anders und das Zeug vom neuen Trainer ist schon drin und ein neuer Trainer kommt und man muss sich natürlich wieder neu eingewöhnen, man spricht wieder Sachen durch, man bekommt vielleicht auch ein paar andere Aufgaben, jeder Trainer hat seinen eigenen Style zu führen, seinen eigenen Style zu spielen, man muss sich darauf anpassen, man will sich auch anpassen und so schnell wie möglich und das kostet Kraft, auf jeden Fall. Und grundsätzlich haben wir das bei Augsburg immer sehr, sehr gut hinbekommen, die neuen Cheftrainer gut einzugewöhnen, gut aufzunehmen irgendwie. Und grundsätzlich haben wir dann unser Ziel immer erreicht.
Würdest du sagen, ist ein Vorteil gewesen? Somit, weil Manuel Baum ist jetzt, würde ich jetzt von außen behaupten, ist ein ganz anderer Trainertyp, als es jetzt ein Heiko Herrlich oder Markus Weinzierl war. Ist ein Vorteil für dich gewesen, all den verschiedenen zu arbeiten, um auch dieses Allround-Talent zu bekommen?
Ich glaube schon, auf jeden Fall. Also, um ganz klar zu sagen, es war nie schön, wenn ein Trainer gehen musste. Es hat immer wehgetan so, oder man hat irgendwie gedacht, man hängt ja selber vielleicht auch mit drin und stellt sich auch selber die Frage, was ist passiert, aber es ist ja nicht nur das Trainerteam. Wenn es in einem Verein nicht läuft, gehört ja alles dazu, alles. Also alles, wo es mehr, wo es weniger ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber natürlich hat es immer wehgetan und war nicht schön und trotzdem gibt es viele Vereine, die haben noch mehr, deutlich mehr Trainer gehabt als jetzt bei Augsburg, sage ich mal. Aber ich bin auch total dankbar, so viele verschiedene Trainertypen kennengelernt zu haben oder unter denen Co-Trainer gewesen zu sein, weil ja, das ein krasser Erfahrungsschatz ist und ich es live mitbekommen habe. Und es ist ja oft bei Vereinen so, dass auf den jungen, jetzt mal ja, das so ein bisschen plakativ einfach zu sagen, auf einen jungen Taktiker folgt ein älterer Erfahrener, auf den älteren Erfahrenen folgt der totale Menschenfänger, auf den folgt wieder das Karussell geht wieder von neuem los, also um es mal so ganz grob zu sagen. Und die ganzen verschiedenen Typen kennenzulernen ist gut, weil es ja ganz logisch ist beim Menschsein, dass bei manchen Trainern finde ich manche Sachen gut und manche finde ich nicht so gut oder manche würde ich so machen und manche würde ich nicht so machen, ist ja ganz logisch. So, und das alles gesehen zu haben, wie das wirkt auf eine Mannschaft und das Zusammenspiel und auch was Erfahrung ausmacht, den richtigen Mix zwischen wie viel gebe ich taktisch weiter, wie viel nicht, wie viel kann eine Mannschaft aufnehmen, wie viel nicht, wie wichtig ist das Menschliche und so weiter. Da, glaube ich, habe ich total viele Facetten gesehen bei den ganzen Trainern, die ich hatte.
Wenn du jetzt auf die Zeit nochmal zurückblickst, die Frage, was sind so die prägendsten Erfahrungen jeweils auch mit den Trainern gewesen? Was kommt dir sofort in den Sinn?
Naja, mir kommt vor, dass ich von Waldegummer-Menzing, wir haben damals so gut wie keine Videoanalyse gemacht und haben ein bisschen was gezeigt, wenn mal vielleicht ein Elternteil was mitgeschnitten hatte oder wir irgendeinen mit der Handykamera draußen hatten in der Zeit, das war ja schon jetzt auch schon über 10 Jahre her. Und dann komme ich nach Augsburg und Manu Baum ist ja schon krass detailliert und krass taktisch affin. Und aber dann trotzdem zu sehen, wie der innerhalb einer Analyse von 15 bis 20 Minuten es schafft, so gebündelt den Gegner vorzustellen und die Mannschaft darauf vorzubereiten, was sie erwartet. Das war für mich beeindruckend. Das war für mich wirklich beeindruckend. Und dann, glaube ich, 2,5 Jahre später, weiß ich noch, kam Martin Schmidt dann. Wir waren in der Phase, wo wir unten reingeraten sind. Und wir haben einige Gegentore kassiert, hatten viele Gegentore kassiert in der Phase und dann kam der rein und wir waren eigentlich und es war der erste Trainerwechsel, den ich hatte und wir waren in einer Phase, wo wir nicht gut waren und dann kommt der rein und im Endeffekt wurde gar nichts groß über Defensive geredet. Der hat das Problem einfach sein lassen. Im Endeffekt war das von der ersten Sekunde, wir spielen vorwärts, da geht's ab, ihr habt so viel Qualität, so und wir haben Abläufe reingespielt und 4 Tage später sind wir nach Frankfurt gefahren, haben 3-1 gewonnen, lagen sogar noch 1-0 hinten. Also das war so, das zu sehen, so wie man dann eine Mannschaft auffängt, reingeht, die Gedanken aufs Positive lenkt, sie stark redet, und ihnen wieder Selbstvertrauen einhaucht über Trainingseinheiten, über ein positives Zusprechen auf dem Platz und neben dem Platz. Das war, ja, das fand ich beeindruckend, ja. Und dann, ja, dann Trainer dazwischen, aber klar, zum Beispiel auch am Ende dann jetzt mit Jes Torup, der, ja, wie soll man sagen, Gentleman halt. Gentleman so, ja. Ein Gentleman, sauber, freundlich, eine heitere Gelassenheit, immer in jeder Phase. Und da haben wir auch eine super erfolgreiche Zeit gehabt, letzte Saison, ja. Und sorry, und um jetzt nicht irgendwie die anderen, Heiko Herrlich einfach als Ex-Profi, der so viel Erfahrung als Ex-Profi mitgebracht hat, der so viel mitgeben konnte, wo ich auch so viel rausziehen konnte, wo ich auch so viel nachgefragt habe. Und ein Markus Weinzel, der seine zweite Amtszeit dann bei Augsburg hatte, der auch eine Gelassenheit ausgestrahlt hat, der total klar war, was wir spielen, in seiner Spielphilosophie total klar war und wo wir auch eine sehr gute Saison gespielt haben, weil wir die Saison praktisch ohne große Turbulenzen die Liga gehalten haben und das ist ja dann auseinandergegangen, wie man es auch gesehen hat. Und dann kam Enno Maaßen, der einfach ein aufstrebender junger Trainer war mit wahnsinnig vielen Ideen und am Ende bin ich ja wirklich dankbar für die ganze Zeit.
Vielleicht beim letzten Punkt nochmal nachgehakt, jetzt gar nicht so konkret auf Enrico Maaßen, aber du sagst es, als jüngerer Trainer hast du oftmals einfach viele Ideen im Kopf, willst vieles auch einfach ausprobieren, hast noch vieles nicht gesehen. Ist das manchmal aber auch irgendwie in diesem Profifußball, und du kannst ja jetzt schon vieles auch beurteilen, hinderlich, wenn man noch nicht weiß, was das richtige Maß an neuen Ideen ist versus halt Routinen und Stabilität?
Also das Wichtigste ist, dass man Ideen im Kopf hat. Und natürlich kann zu viel eine Mannschaft verunsichern. Aber es hängt immer von der Mannschaft ab. Weil es gibt Spieler, die hinterfragen viel. Die wollen auch wissen, und ich glaube immer mehr auch in der jetzigen Generation, die wollen auch wissen, warum machen wir das so? Warum so? Warum so? Die hinterfragen viel. Da musst du als Trainer natürlich Antworten haben. Dann ist es schlecht, wenn du eine Idee hast, aber nicht im Detail die Idee zu Ende geführt hast. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, nicht von Woche zu Woche alles umzuschmeißen und immer wieder den Plan zu verlassen, weil du vielleicht zu viele Ideen im Kopf hast, könnte das funktionieren, das. Also eine gute Idee ist der Grundstein, an der Idee festzuhalten und kleine Schrauben immer wieder zu drehen, ist dann die Leistung. Und aber auch selber ausstrahlen, dass ich an diese Idee glaube und dass es meine Identität als Trainer ist, das ist total wichtig. Ja. Da das richtige Maß zu finden, ist super wichtig.
Lass uns gegen Ende dieser Folge nochmal so einen kleinen Switch machen. Und zwar, du hast am Anfang den Part im Amateurclub kennengelernt, dann in einem Bundesliga-Team, jetzt in der Premier League. Gibt es aber was, wo du sagst, das hast du dir seit deinem Traineranfang in der Fußballschule oder deinem ersten Jugendtrainerteam beibehalten, was du jetzt noch tagtäglich in England an den Tag legst?
Ja, dass ich gut gelaunt, also meistens, ich muss mal schon immer sagen, aber dass ich gut gelaunt mit einem Frohsinn oder mit einer heiteren Gelassenheit zum Training gehe und dass ich weiß, dass im Fußball sich alles super schnell ins Positive drehen kann und dass ich alles super schnell auch ins Negative drehen kann und dass ich nicht alle Ausschläge, die zu weit oben sind, mitgehe und aber deshalb mir aber auch zugestehe, nicht alle Ausschläge nach unten zu weit mitgehe, sondern versuche, eine mittlere, saubere Kurve zu fahren. Und da muss ich auch sagen, ich saß über 260 Spiele bei, jetzt nicht ganz, aber weil dann Stefan Reuter nicht mehr auf der Bank war, aber ich saß sehr lange neben Stefan Reuter auf der Bank und man muss schon sagen, dass das geprägt hat und dass ich das auch von ihm gelernt habe, weil der krass viel erreicht hat und krass viel auch, wenn es dann irgendwann mal nicht gut lief, dann ging es dann oft auf ihn, hat er das aber auch auf sich genommen, also auch krass starke Schultern und da habe ich schon gelernt, nicht alle Ausschläge nach oben, nicht alles ist immer super, super, aber nicht alles ist auch immer ganz, ganz schlecht, sondern es bleibt immer eine Kurve im Mittelmaß und das habe ich mir angewöhnt und das habe ich aber auch schon damals als Jugendtrainer gehabt, weil ich das ja damals auch lernen musste mit den 3 Spielen am Wochenende, wie wir gesagt haben, ja.
Sich letztendlich treu zu bleiben und trotzdem offen für Anpassungen, aber jetzt niemals komplett irritieren lassen, sobald es mal nicht läuft und eine 180-Grad-Wende jedes Mal einschlagen. Das ist das, was du meinst, ne?
Ja, genau. Und vielleicht noch auch, ich kann mich noch daran erinnern, als ich jung war, dann mit einer Bambini-Truppe, die gerade angefangen haben Fußball zu spielen. Aber super interessant ist, ich stehe als Trainer da und erzähle denen was. So, wenn da ein Jugendspieler oder ein Bambini-Kind ganz woanders ist im Kopf und an was anderes denkt, was ja vorkommt, dann schaut er dich nicht an, dann schaut er an den Himmel, dann schaut er jedem Flugzeug nach, dann meinetwegen zählt er das Gras und so weiter. Und deswegen ist es auch total schwer, zum Beispiel ein Trainer von Bambinis zu sein, weil du musst die aufmerksam erstmal auf dich bekommen mit irgendetwas, mit Charisma vielleicht auch, dass sie dir zuhören. Und ich glaube auch, dass es auch im professionellen Fußball so ist, dass Spieler in der Analyse sitzen und vielleicht gerade wo ganz anders sind in Gedanken. Warum auch immer, da gibt es ja unterschiedliche Gründe, nur der Unterschied ist, dass sie dich trotzdem anschauen und so tun, als ob sie zuhören. So wie ich ja dann irgendwann auch früher in der Schule vielleicht gemacht habe. Und aber diesen Unterschied zu sehen, dass halt dieses direkte Feedback zu bekommen bei Bambinis oder bei Jugendmannschaften, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, ist wahrscheinlich einfach auch gut, sich gewisse Gaben aus der Basis des Fußballs beizubehalten in so einem milliardenschweren Fußballbusiness, was es ja einfach ist. Und Premier League, da ja sicherlich einfach noch mehr Geld im Spiel ist als in der Bundesliga, deshalb bessere Infrastruktur, noch mehr Stuff. Was aber am Ende, und da wird man ja gemessen am Ergebnis, wir haben vorhin über das 1:0 gesprochen und über das Ideal eines 1:0, über so einen Sieg, das ist dann wahrscheinlich gut, um sich so eine gewisse Lockerheit auch beizubehalten, das auch zu kennen von früher, worauf es eigentlich ankommt, dieses Miteinander, dieses Spaß am Spiel.
Ja, also total. So, wo komme ich her oder was hat mich dazu gebracht, Fußball zu spielen? Warum spielen Kinder Fußball? Weil sie Freude haben wollen. Und da kriegt mich auch nie jemand davon weg. Ich bin immer der Überzeugung, egal wie schlecht eine Situation noch sein kann oder wie blöd was sein kann oder wie viele Verletzte man hat oder was weiß ich, warum, es gibt ja immer 100.000 Gründe, warum etwas schlecht laufen wird oder könnte oder sollte. Ich bin der festen Überzeugung, dass fröhlich oder mit Freude und mit Spaß zu arbeiten, wenn ich das mache oder wenn ich so schaffe, in ein Spiel reinzugehen, ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, als wenn ich schlecht gelaunt und mit Angst und so weiter in Spiele reingehe. Und man sagt jetzt, ja, ist ja logisch, Jonas, ist ja logisch. Aber das ist über eine ganze Saison krass schwer, das beizubehalten, weil Rückschläge kommen und enttäuschte Spieler sind da und Staffmitglieder, die vielleicht gerade eine schwere Phase haben oder die sich nicht so wertgeschätzt fühlen oder was auch immer, sind auch immer da. Bei so vielen Menschen, die zusammenarbeiten, wird es das immer geben. Und die Laune hochzuhalten, bin ich der festen Überzeugung, dass das immer dir eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, ein Spiel zu gewinnen, wie andersrum.
Und was mir jetzt eben noch so kam, auch als Frage, ist es auch so im Profifußball mit das Wichtigste auch, wenn man jetzt auch einen Spieler länger begleitet, eben diesen Spaß am Spiel, beim Spieler so zu supporten, weil einfaches Beispiel, du bist da jetzt 4-5 Mal die Woche auf dem Platz und klar, es ist Fußball, das treibt dich an, aber wenn du das über viele Jahre machst, jetzt Parallelbeispiel, ich als Sportjournalist bin auch dann in den Bundesliga-Stadien, krieg das manchmal gar nicht mehr so wertgeschätzt, wo du ja früher irgendwie immer als Fan warst oder sonst und diesen Spaß am Spiel irgendwie hattest, ist es halt jetzt Arbeit. Dadurch hat sich für mich persönlich auch in manchen Situationen der Spaß an diesem Spiel komplett verringert, dass ich auch jetzt nicht mehr so viel, keine Ahnung, Champions League gucke oder sonst irgendwas oder nicht mehr so viel ins Stadion gehe. Und ich stelle mir es beim Fußballprofi ja auch ähnlich vor von den Gedanken her. Klar kann ich das antreiben, aber die Versuchung, dass es oder das Thema, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr so viel Spaß macht, der Reiz weg ist. Ist das ein Thema, was du auch so wahrnimmst in all den Jahren, dass es darum geht, immer wieder das neu rauszukitzeln bei Fußballprofis?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Spaß oder keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber so dieses Trainieren im Flow, also dieses Fußballspielen, oder nicht an die Zeit zu denken. Also so, und da zu spielen, ist für mich der höchste Zustand. Und die Spieler da reinzubekommen, das ist total wichtig. Und wegbekommen, losgelöst vom Denken, so eine Fokussierung auf den nächsten Augenblick und die Aufgabe und auf das Hier und Jetzt, das ist krass wichtig. Und das ist die Aufgabe von uns als Trainern, sie da reinzubekommen. Natürlich, und muss ich dann auf dem Trainingsplatz schauen, dass ich Übungen habe mit Inhalt, detailliert, wo sie was lernen, wo ich ins Detail gehe, wo, keine Ahnung, im richtigen Fuß anspielen und so weiter, all die Dinge. Und gleichzeitig muss ich aber dann auch wieder Phasen haben, wo sie einfach im Flow sind, wo es die Zeit ist, wo sie nicht an die Zeit denken. wo einfach gespielt wird und wo ich dann automatisch richtige Entscheidungen treffe, so von innen heraus zu handeln. Das ist, glaube ich, die größte Gabe. Und diesen Switch immer wieder hin und her zu bekommen, der ist total wichtig.
Ja, und du hast eben das Wort Trainingsplatz in den Mund genommen. Das ist auch schon die perfekte Überleitung für die Abschlusskategorie dieser Folge. Und zwar in der ersten Folge hast du uns ja einen Tipp mitgebracht. Jetzt geht es mir darum, erzähl uns doch mal, was deine Lieblingsübung ist, die dir auch mit am meisten Spaß macht.
Ja. Es gibt viele, wirklich viele gute Übungen, die man machen kann und in Büchern nachlesen kann. Und am Ende, wenn du jetzt aber zu mir sagen würdest, Jonas, geh jetzt auf den Platz, du hast, keine Ahnung, lass einfach sagen, 14 Spieler und 2 Torhüter, was würdest du machen? Ich würde ein Feld aufbauen und würde 7 gegen 7 spielen. Das 7 gegen 7, eine Mittellinie ziehen, wenn der Torwart Abschluss hat, kein Abseits, wenn dann der Ball im Spiel ist, gibt's Abseits, vielleicht ein paar Bälle außen noch zu einem schnellen Einwurf hinlegen, ohne Standardsituationen dann halt klar Fouls pfeifen und so, aber ein freies Spiel, freie Kontakte, vielleicht Torwart hat 2 Ballkontakte, dass der Ball schnell im Spiel ist, dass er das Spiel nicht anhalten kann und spielen. Also ich weiß, das ist jetzt keine Übung und vielleicht erwartet der eine oder andere irgendwas Kompliziertes, aber am Ende ist genau das, wo das Spiel herkommt und genau das erwartet uns ja auch am Wochenende. Also wenn das die eine sein soll, dann würde ich das machen. Dann gibt's viele gute Übungen, Ballbesitzspiele, dies, das. Und ein gutes 5 oder 6 gegen 2 macht auch immer Spaß.
Das stimmt. Aber am Ende wollte ich ja hören, was dir als Trainer auch am meisten Spaß macht. Weil meistens hat man als Trainer am meisten Spaß, wenn man sieht, dass die Mannschaft unheimliche Freude an dem hat, was sie macht.
Ja, und das ist das Spiel. Also das ist das Spiel, wo ich gerade gesagt habe, meinetwegen bei 14 Spielern 7 gegen 7, 2 Torhüter, 2 große Tore, sie da zu sehen, wo es aber auch darum geht, zu gewinnen. Also wo es wirklich geht, darum zu gewinnen und wo die Mannschaften auch nicht, wenn ich 1 oder 2-0 führe und dann eine Mannschaft da ein gutes Game-Management hat, dann finde ich das überragend. Weil dann verändert sich das Spiel. Sobald ein Tor fällt, muss die eine Mannschaft mehr machen, die andere kann ein Ergebnis auch verwalten, geht aber trotzdem aufs Zweite, die richtige Mischung hinzubekommen. Das macht mir als Trainer am meisten Spaß, das von draußen zu sehen. Und wenn sich dann am Ende eine Mannschaft total freut, weil sie gewonnen hat und meinetwegen ein Siegerfoto macht und die andere Mannschaft verloren hat, kurz sauer ist oder halt einfach verloren hat, weil sie verloren hat, dann aber zusammenkommt, man dann gemeinsam im Kreis steht und man danach aber wieder weiß, dass wir eigentlich eine Mannschaft sind und dass es dann am Wochenende gegen die nächste Mannschaft geht, weil eine positive Atmosphäre und eine gute Grundstimmung zu schaffen, es gibt nichts Wichtigeres.
Dann weiß man, dass man gut gearbeitet hat und das hast du definitiv hier auch in dem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg in den nächsten Monaten bis Saisonende in Brighton und auch darüber hinaus.
Ja, danke dir und vielleicht verschlägt dich einmal der Weg hierher, um dir ein Premier League-Spiel von uns oder von einem anderen Verein anzuschauen. Dann melde dich auf jeden Fall.
Da werde ich definitiv nicht Nein sagen. Danke dir. Und dann hören wir uns bei From Coach to Coach dann noch einmal in dieser zweiten Staffel. Ein Gast steht nämlich noch aus. 2 Folgen stehen noch aus, wer das ist. Darum schweige ich quasi und lege den Mantel des Schweigens darum. So, das wollte ich sagen. Eieiei, nochmal ein Stocker zum Ende. Den nehmen wir aber trotzdem mit. Und in dem Sinne, macht's gut, schöne Zeit auf den Trainings- und Spielplätzen eurer Wahl.